Hallo Stefan, ich bin's mal wieder. Ich glaube nicht mehr, dass Gebete Sinn machen müssen.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Manu, das klingt vielversprechend. Du glaubst nicht mehr, dass Gebete Sinn machen müssen. Was meinst du damit? Also, ich hab mir das so vorgestellt. Vielleicht meinst du damit, man kann auch irgendwelchen, ich sage das jetzt mal so, offensichtlichen Quatsch beten. Wie zum Beispiel, stellen wir uns vor, Italien spielt gegen Brasilien im WM-Finale. Fußball-Weltmeisterschaft und dann werden ein paar Millionen Italiener und ein paar Millionen Brasilianer beten, dass ihr jeweiliges Team gewinnt und du findest das aber gar nicht schlimm.
Das wäre dann so die Situation Elia auf dem Berg Karmel, welcher Gott gewinnt. Aber schwierig wird es, wenn alle zum gleichen Gott beten, dann ist
Ja,
so.
genau.
Dann wird es problematisch. Ja, also darauf kommen wir, glaube ich, noch zu sprechen, weil das finde ich natürlich auch schwierig. Und ich habe aber gerade aus solchen vielleicht unsinnigen Gebeten heraus oder aus solchen Erfahrungen heraus, dass Menschen oft für Dinge beten oder Bittgebete an Gott richten mit Inhalten, die irgendwo zweifelhaft sind. Aus solchen Erfahrungen heraus habe ich die Überzeugung gewonnen, dass es legitim ist, aufrichtig zu Gott um Dinge zu beten, die vielleicht theologisch nicht unbedingt empfehlenswert wären.
Was wären so theologisch nicht unbedingt empfehlenswerte Dinge, für die man beten könnte?
Okay, also ich sage jetzt mal, ich kann mir ganz viele sehr persönliche Situationen vorstellen, wo ich sagen würde, es wäre nicht richtig, Leuten hier theologisch übers Maul zu fahren und zu sagen, das ist aber ein illegitimes Gebet. Also du hast jetzt von Fußball gesprochen, lass uns das ein bisschen personalisieren. Nehmen wir an, das ist jetzt nicht der Fall, aber nehmen wir an, mein Sohn würde in der Schule ständig fertig gemacht und gemobbt und man würde ihm gerade im Sport überhaupt nichts zutrauen und er wird dann ganz vorsichtig und mit zittrigen Knien zum ersten Mal im Fußballclub mit dabei sein und dann kommt das erste Spiel seiner Mannschaft gegen andere, vielleicht gegen eine Mannschaft mit Leuten, die ihn immer fertig gemacht haben und dann mir als empathischer Vater, ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass er dieses Erfolgserlebnis nach Hause fahren kann, dass ihm das seinem Selbstwert gut tut, wenn er diese Mannschaft besiegen kann und dann entfährt mir dieses Gebet, Gott, lass seine Mannschaft gewinnen oder lass ihn ein legendäres Tor schießen. Und das ist jetzt in vielerlei Hinsicht theologisch, wenn man das bis ins Letzte durchdenkt, sehr problematisch zu beten. Und doch würde ich sagen, das ist legitim.
Ach, das ist jetzt witzig. Ich habe immer so das Bild, dass ich skeptischer bin wie du. Aber da verstehe ich jetzt gar nicht, was das Problem sein könnte bei diesem Gebet.
Okay. Ja, das Problem ist natürlich, dass es gut möglich ist, dass ein Vater in der anderen Mannschaft auch einen Sohn hat,
Ja,
für dessen Sieg
aber
er
dazu muss
betet.
man jetzt nicht Gott sein, um eine gute Lösung zu finden, oder? Das eine Team lässt du gewinnen und dein Sohn lässt ein Fallrückzieher-Tor schießen.
Okay,
Dann haben
okay.
beide.
Du meinst, das könnte man jetzt noch. Also, okay.
Also
ich
da
denke
kommst du
jetzt,
doch gut mit weg.
Wo mir das immer wieder begegnet ist jetzt zum Beispiel bei Trauungen. Ich habe viele Trauungen gemacht als Pastor und Paare dann dahin begleitet und so und immer wieder mitgekriegt, wie die Leute dann bangen um diesen Tag, unter anderem um das schöne Wetter an diesem Tag.
Ah, ja.
Also da wird dann der Apero organisiert im großen Park und so neben den großen Eichen und dann wird die Gebetsmaschinerie gestartet, weil man natürlich hofft, dass an diesem Tag dann auch schönes Wetter herrscht. Und ich habe ganz viele Paare kennengelernt, die dann auch das schöne Wetter an ihrem Hochzeitstag als eine herrliche Fügung und ein Eingreifen Gottes verstanden haben. Und ich finde das theologisch doch einigermaßen problematisch. Ich sage dann immer, ja gut, was ist denn mit dem Bauern, der vielleicht neben dem Park seine Felder bestellt und seit 3 Wochen keinen Regen mehr hatte und der für dieses Wochenende herzlich in kindlichem Glauben seinen Herrn um Regen gebeten hat, dann bräuchte es dann schon fast so à la Frozen, die Eiskönigin, ein persönliches Schneegestöber für den Bauern und Sonnenschein für das Paar, aber wie sich das da klimatologisch lösen ließe, das ist dann aber doch eher schwierig.
Witzig, dass du das mit der Hochzeit erwähnst, weil hättest du mich gefragt vorher, hätte ich auch gesagt, nee, also so für Wetter bete ich irgendwie seit Jugendgruppenzeiten nicht mehr.
Ja.
Und dann hatten wir selbst ein Hochzeitsfest organisiert, meine Frau und ich. Und das war bei uns im Garten. Wir haben, also wir wohnen im Mehrfamilienhaus und das ist ein Riesengarten. Und da hatten wir alles vorbereitet für alle Leute. Und der Wetterbericht war für die ganze Woche fantastisch, außer für den Samstag. Es war wirklich so Sonne, heiß und schön und dann Gewitter und Sturm am Samstag.
Ja. Böse Zungen würden darin ein Zeichen sehen.
Ja,
aber
geil. Also, ja, man kann das.
Nee.
So als Bildlesen für die stürmische Ehe, ja. Aber der Punkt war dann, das ganze Ding hat sich, also ich habe da nicht für Wetter gebetet, gell? Aber das ganze Ding hat sich dann entladen am Vorabend. Und am nächsten Tag war es so angenehme 20, 22 Grad und dann plötzlich kamen Wolken und ich habe so einen Tropfregen gespürt. Und geil, du kennst mich, ich bin immer so all in, ich habe dann auch keinen Plan B, was wir jetzt mit den 150 Leuten machen, wenn es regnet.
Ja.
Ich denke einfach, jo, irgendwas wird dann schon, es wird bestimmt lustig. Aber,
genau.
Aber ehrlich gesagt, in der Situation hätte ich das jetzt nicht so lustig gefunden. Da habe ich schon auch so ein Stoßgebet gemacht, nein, lass es jetzt nicht regnen.
Ja.
Aber halt nicht so ganz ernst.
Ja, okay, ja. Also es ist ja auch, natürlich kann man das auch augenzwinkernd machen, aber eben, es gibt auch viele denkbare Situationen, wo man um Dinge betet. Nehmen wir ein Bewerbungsverfahren, jemand, der schon Jahre arbeitslos ist und jetzt eine Stelle sieht und sich darauf bewirbt und sich es von Herzen wünscht, da ranzukommen und merkt, dass das wäre ein Ort, an dem ich glücklich würde. Und dann betet, dass er diese Stelle kriegt, dann betet er damit eigentlich auch, dass er sich seinen Konkurrenten gegenüber durchsetzen kann. Und das sind natürlich dann irgendwo kommt man auch in einen Bereich, wo es dann vielleicht sogar moralisch fragwürdig wäre, aber ich doch sagen würde, irgendwie aus einem kindlichen Glauben heraus soll er das beten dürfen. Die andere Frage
ist... Das würde ich aber auch sagen und ich würde noch nicht mal sagen, dass es schief ausgehen muss. Es kann doch einfach sein, dass er, genau weil er das betet, dann ruhiger und gelassener und sich unterstützter fühlt, wenn er da hingeht und besser performt. Und es könnte ja dann sogar sein, dass die Stelle jetzt zur Konkurrentin gar nicht so gut gepasst hätte. Zum Beispiel.
Okay,
ja. Also das finde ich. Ich habe da irgendwie, also ich glaube, bei solchen Sachen bin ich wie ein kleines Kind. Ich denke mir da manchmal, Dinge, die nicht geklappt haben in meinem Leben, haben aber eigentlich immer zu anderen Konstellationen geführt, die ich echt super fand.
Ah ja, also das ist nicht meine Erfahrung und ich finde es auch interessant. Also es gibt ja immer wieder Überraschungen, das ist das Spannende an dem Podcast, weil wir wissen nicht so richtig, was wir einander da erzählen und lernen sehr viel über uns selber und das finde ich jetzt ganz spannend, wie du mit der Frage umgehst. Ich habe allerdings natürlich einen ganz üblen Verdacht, nämlich, dass es dir ziemlich egal ist, was Leute beten oder dass du sagst, sie dürfen das alles beten, weil du gar nicht damit rechnest, dass Gott mit den Gebeten irgendwas anfängt. Ist das jetzt eine Unterstellung?
Das ist jetzt schwierig. Nein, so würde ich das wirklich nicht sagen, sondern
okay.
ich glaube, dass das Gebet letztendlich davon lebt, dass Gott schon bevor wir beten und bevor wir überhaupt wissen, was wir beten sollen,
ja.
Weiß, was wir brauchen.
Okay, ja.
Und wenn ich dann bete, dann hilft mir das, mich daran zu erinnern und das vor allem auch zu spüren. Also ich meine das wirklich so als ein Gefühl, das ich dann habe, zu merken, ah, ich bin Gott nicht egal, ich darf auf ihn hoffen, etc. Aber das ist etwas, da würde ich sagen, das will ich gar nicht unbedingt jetzt rational einholen und zerreden und alles Mögliche, sondern das findet einfach alles unter der Grundvoraussetzung statt, dass mir nichts passiert, bei dem Gott mich nicht begleiten könnte. Das ist quasi diese Grundaussage. Und dass ich mich dann dessen vergegenwärtigen kann. Und ich meine wirklich nicht nur so intellektuell, jetzt denke ich mal dran, sondern das wirklich zu empfinden. Das finde ich was ganz Schönes. Und ja, also deswegen einerseits, ja, ich glaube nicht, dass Gott mein Gebet braucht, um irgendwas zu tun. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie was ändert. Aber ich glaube, dass es mir sehr hilft, in ein demütiges Verhältnis zu meinem eigenen Leben zu treten, nämlich demütig in einem guten Sinne, so dass ich sagen würde, ich erinnere mich dann daran, dass ich mich und die Welt und meine Umgebung und das, was jetzt passieren kann oder nicht passieren wird, nicht selbst in der Hand habe, sondern dass drüber einer ist oder eine ist, die größer sind als das, was ich mir gerade ausmalen kann.
Also, und in dem Sinne, also da kann ich mitgehen, da sind wir auf derselben Spur. In dem Sinne würdest du sagen, macht Gebet einen Unterschied? Das könnte man dann auch als Geisteswirken deuten, wenn man im Gebet eben neues Vertrauen fasst in Gott und das, was er in einem selbst hineingelegt hat.
Klar, oder so. Im Glauben würde man sofort sagen, das ist jetzt der Geist, der etwas wirkt. Aus einer Beobachterperspektive könnte man sagen, der Mensch stellt sich darauf ein und nimmt eine gute innere Haltung an. Das ist ja letztendlich wurscht. Das finde ich egal.
Genau, aber es ist halt nochmal ein anderer Fall und eine andere Geschichte. Wenn man jetzt für seinen Sohn betet im Fußballspiel, dann gehst du nicht wirklich davon aus, dass Gott irgendwelche Möglichkeiten hat, seine Siegeschancen in diesem Spiel jetzt zu verbessern, oder?
Aber sowas überlege ich mir wirklich nicht in diesem Moment. Also jeden Abend, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe und am Morgen, wenn ich sie sehe auch, und das ist aber nicht immer der Fall, dann sage ich, bührt euch Gott, also behüte euch Gott.
Ja.
Und das ist für mich so wie ein Kurzgebet oder ein kleiner Segen oder sowas. Und ich überlege mir aber in diesem Moment nicht, ob Gott jetzt irgendetwas tun wird oder lassen wird oder ob das jetzt schlimm wäre, wenn ich es vergessen hätte, ob dann irgendwas anders wäre. So meine ich das nicht, sondern es hilft mir, mich daran zu erinnern, dass diese wunderbaren Kinder, die ich nicht einfach im Griff habe, von ganz anderem abhängen als von mir selbst.
Also wieder kann ich da weit mitgehen. Ich habe auch nicht so ein, wie müsste man das nennen, so ein mechanistisches Verständnis vom Gebet und vom Wirken Gottes, dass ich jetzt quasi da die Münze einwerfe und dann kommt was raus oder den Knopf drücke und dann bewegt Gott seinen Arm oder so. Und jetzt gerade jetzt auf dieser Beziehungsebene. Ich bete auch jeden Abend für unsere Kinder oder ich spreche dann sogar wirklich einen Segen über ihnen und bete oft auch für sie, wenn sie zum Beispiel jetzt Albträume hatten oder so oder wenn sie irgendwo
das
ihre...
Das kann ja Kinder auch mega beruhigen, gell?
Ja, das kann sie beruhigen und ich rechne dann irgendwo auch damit, dass das einen Unterschied macht. Dieses Gebet. Wenn ich nicht die Vorstellung habe, dass ich da jetzt hundertprozentige Resultate erzielen kann oder jetzt jeden schlechten Gedanken im Kopf meiner Kinder effektiv verbannen kann oder so. Aber ich rechne damit, dass der Segen und die Bitte um Bewahrung vor bösen Gedanken, wenn ich das mit meinen Kindern bete, dass das irgendwas bringt. Ja.
Ich kenne dazu ein Beispiel, das geht ein bisschen anders, aber vielleicht hat das auch was damit zu tun. Also was passiert eigentlich, wenn wir sowas tun?
Ja.
Ich habe in Ilanz mal eine Klosterwoche gemacht mit Studis. und habe dort eine mega beeindruckende Nonne kennengelernt. Die hat mir erzählt, dass sie immer am Morgen, wenn sie aufsteht, steht sie noch nicht auf, sondern setzt sich an den Bettrand und geht ihren Tag durch und überlegt, wen sie heute treffen wird und segnet diese Menschen.
Ja, ja.
Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, aber denkst du, dass jetzt irgendwas passieren würde, wenn du die nicht segnest? Also wäre dann etwas anders?
Mhm.
Oder anders gefragt, tut Gott jetzt etwas mit diesen Menschen?
Mhm.
Und dann sagt sie, du, da habe ich keine Ahnung, das sind viel zu komplizierte Fragen für mich. Ich glaube aber, dass mir etwas fehlen würde, wenn ich es nicht täte.
Okay.
Und nochmal, mir geht es jetzt gar nicht darum, einfach zu sagen, ah, siehst du, das ist alles nur so ein Psychoeffekt, sondern warum kann dieser Psychoeffekt nicht gerade etwas ganz Wirksames sein, das passiert? Also warum soll das wenig sein? Es kann ja ganz viel sein, wenn so ein Mensch die Menschen segnet, denen sie im Verlauf eines Tages begegnen wird, weil das ja vielleicht ihre Haltung und ihre Stimmung und die Begegnung tatsächlich ändert.
Ja, aber also okay, aber du, es ist mir immer noch ein bisschen, also deine Erklärung ist mir immer noch ein bisschen zu nahe an diesem Selbstoptimierungs- oder Selbstüberzeugungsdenken. So diese Autosuggestion, so quasi, spielt keine Rolle, du kannst jetzt beten oder deine Kinder segnen, du könntest auch in den Spiegel schauen und sagen, du bist gut, du bist ein Sieger, da steckt ein Champion in dir oder so. Das spielt keine Rolle. Und für, also, das, ich unterstelle dir das nicht, ich sage nur, dass ist jetzt, ist mir immer noch ein bisschen zu nah an dem dran. Ich würde doch gerne sagen wollen, dass bei solchen Gebeten, auch wenn das zu tun hat mit mir und mit meiner Selbstwahrnehmung und mit meinem Selbstvertrauen und so, dass ich darin das Wirken Gottes oder das...
Aber ich finde da... tust du jetzt meiner Position schon ein bisschen Unrecht, weil...
Nee, ich will dir das nicht unterstellen.
Der Selbstoptimierer, der sich vor den Spiegel stellt und die Arme in die Luft hebt und sich anlacht, oder?
Ja.
Der macht doch gerade das nicht, was mir vorher so wichtig war, nämlich sich von diesem demütigen Verhältnis zu sich selbst und der Welt einnehmen zu lassen. Ist doch eine Sache, wenn ich dastehen muss und mir auf die Schulter klopfen muss und sagen muss, hey, heute bist du ein Champion, heute bist du ein Sieger, du wirst es packen, etc. Oder ob ich sage, guter Gott, alle Menschen, die ich heute treffe, nämlich, und dann an die denke, bitte segne sie und gib uns eine gute Begegnung. Das ist doch ein anderes Verhältnis, das ich zu meinen Mitmenschen und der Welt einnehme, als wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, ich bin ein Sieger.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also, und ich wollte dich auch nicht in die Ecke schieben. Es hat ein bisschen für mich so nach Psychologisierung des Gebets geklungen, aber ich gebe dir auch recht, das ist ein Unterschied und das finde das auch einen wichtigen Unterschied. Beim einen, da bleibt man bei sich selbst und, und quasi ist auch sehr in sich verkrümmt oder in sich verliebt vielleicht sogar. Und beim anderen rechnet man mit etwas, was größer ist als man selbst. Man anerkennt auch eine Wirklichkeit außerhalb seiner selbst, das ist ein Unterschied. Also
und ich würde auch da wirklich die Grenze ziehen zwischen dem, was ich jetzt ein dummes Gebet nennen würde oder ein blödes Gebet und dem, was ich sinnvoll finde. Also von mir aus kann man fast für alles beten, was man beten möchte. Da habe ich jetzt nicht einen Katalog von Einschränkungen. Es geht mir vielmehr um dieses Bild dahinter. Ist das jetzt so ein magisches Bild? Weißt du, wo ich quasi denke, wenn ich jetzt dreimal dieses Gebet bete und mich so auf den Boden lege, dann macht das mit Gott, dass er das und das tun muss. Also wenn ich mich quasi selbst wie als Steuermann Gottes sehe, Dann ist das für mich noch schlimmer als jedes Selbstübersteigerungsdenken, das ich irgendwie vor dem Spiegel machen kann. Dann ist das nämlich so ein magisches Wunschdenken, in dem ich Gott instrumentalisiere, Dinge zu tun, die ich befehle.
Ja.
Und das sind so wirklich kleinkindliche Allmachtsfantasien, die dort ihren Ort haben und auch wichtig sind. aber die man dann irgendwann überwinden sollte und nicht religiös noch aufladen und überhöhen.
Und zementieren. Also ich kenne das, was du jetzt beschrieben hast, kenne ich aus bestimmten Szenen des Christentums, aus bestimmten Milieus, wo man auf eine sehr magische Weise betet und bekennt und dann Sachen proklamiert und das Gefühl hat, das wird jetzt in Existenz gerufen und Gott stellt sich jetzt quasi in einer Art und Weise hinter meine Gebete, dass er gar nicht anders kann oder so. Und
also diese ganzen Manifestationsgebete, oder? Wenn dann so in dieser Megasprache kommt, so und im Namen von Jesus Christus befehlen wir, solches Zeug, da denke ich einfach, meine Fresse, wie denkt ihr euch eigentlich Gott, dass der sowas schön findet?
Ja.
Das will doch kein Mensch hören. Also das Bild dafür, wie man beten soll, das im Neuen Testament gegeben wird, finde ich wunderschön. Es ist nämlich so, wie ein Kind zu seinen Eltern ist.
Ja,
also
unser Vater im Himmel.
Da gibt es mal grundsätzlich nichts, worum man nicht bitten kann.
Ja.
Nicht alles wird erfüllt.
Mhm.
Aber man muss dann auch nicht dastehen und einen anbrüllen.
Ja.
Das ist ja dann auch Unsinn, oder? Und das dann noch in so einer Gruppe und sich halten und irgendwie in Ekstase geraten und ein total krudes Weltbild jetzt auf Gott projizieren und sich selbst dazu ermächtigen, jetzt im Namen von Jesus irgendwelche Dinge zu tun, das finde ich hochproblematisch.
Mhm. Ja, da kommt auch dann eine, wahrscheinlich eine ungute Machtdynamik ins Spiel, die mit Gott und auch mit dem, was uns in Jesus Christus begegnet, nicht mehr wahnsinnig viel zu tun hat.
Ja, weißt du, und es instrumentalisiert das Gebet, finde ich. Also Gebet würde ich immer als etwas verstehen, wo ich etwas empfange, wo ich zunächst mal mich öffne.
Ja.
Und natürlich teile ich dann mit, was ich mir wünsche, aber gerade indem ich mich öffne.
Ja.
Und das andere scheint mir sowas zu sein, wie ich tue jetzt dies und das, um dies und das zu erreichen. Also es ist wieder völlig zweckrationales Denken und entweder es klappt dann habe ich es gut gemacht oder es klappt nicht, dann habe ich es schlecht gemacht.
Aber ja.
Es ist total manipulatives Verhältnis zu Gott und letztendlich finde ich, das zeigt dann auch eine echte Störung im Selbst- und Weltverhältnis.
Ja. Und das kann ja sogar zu wirklich pathologischen Formen des Glaubens auch führen.
Also ich meine, schau dir mal diese Videos an, oder? Da denkst du nur, meine Fresse, das hat nichts mit meiner Religion oder meinem Glauben zu tun.
Ja. Interessant wäre jetzt an der Stelle mal über biblische Gebete zu sprechen, weil wir sind
unbedingt.
Ja eingestiegen mit meinem Statement, ich glaube, dass auch sinnlose Gebete ihre Berechtigung haben oder legitim sind. Wir finden natürlich in der Bibel, in den Psalmen, finden wir natürlich Gebete, die auch in dem Sinne sinnlos und problematisch sind, wie du sie jetzt beschrieben hast. Also es gibt ja...
Mach mal ein Beispiel.
Ja, also ich sage jetzt mal die ganze Kategorie der Vergeltungs- und der Rache-Psalmen.
Nein, ja? aber die meine ich doch gar nicht.
Okay.
Nein, okay. Weil da würde ich sagen...
Wo machst du jetzt die Unterscheidung? Warum fallen für dich jetzt...
Nein, aber da ist doch jemand in einem Zwiegespräch mit Gott und sagt... Gott, du siehst, wer mich alles verfolgt. Ich möchte von dir, vernichte sie und stürze sie hinab ins Todesreich, wo sie mich nicht mehr erreichen und dann werde ich dich loben.
Ja.
Ja, und das ist doch jetzt etwas, wo jemand die eigene Angst, die eigene, das eigene Schwachsein in der Welt mit Gott zusammen verhandelt und sich vergewissern will, Gott ist auf meiner Seite.
Das find ich
grundsätzlich mal gut. Wenn das jetzt eine Gruppe ist, die dafür betet, dass sie jetzt loszieht mit Säbeln und Messern bewaffnet und die andere Gruppe auslöscht, dann würde ich sagen, ja gut, das haben Krieger immer getan, aber das finde ich dann echt schwierig.
Und das hat mit Gott nicht mehr viel zu tun.
Oder? Aber dass jemand seine Rachelust, seinen Zorn so vor Gott bringt. Und wie ein Kind, das würde ich immer sagen, wie ein Kind ihn darum bittet und jetzt hau dem eine rein.
Genau.
Das finde ich völlig natürlich.
Ja.
Aber man muss das als Poesie verstehen dann und nicht als etwas, das wir jetzt nachbeten sollen, weil wir irgendeinen geistlichen Kampf gegen irgendwen führen.
Ja,
das ist Unsinn.
Ja, und auch nicht als eine moralische Vorgabe dann. Also ich bin auch deiner Einschätzung, dass die Rache-Psalmen oder Vergeltungspsalmen sehr viel Lehrreiches und Hilfreiches beinhalten, wenn man sie so liest als Zeugnis von Menschen, die ganz ungeschminkt mit Gott reden und eben nicht einen theologischen Filter vorschalten, das darf man sagen und das nicht, sondern eben wie ein verletztes Kind quasi zum Vater kommt und am liebsten hätte, der Vater würde gehen und den Mobbing-Kollegen in der Schule grün und blau schlagen. Bonhoeffer hat ja von den Rachepsalmen gesprochen als Racheverzichtspsalmen.
Ja, ja.
Weil das finde ich auch bedeutsam, dass Menschen eben in diesen Psalmen gerade ihre Rachegefühle an Gott abgeben. Gut, sie bitten Gott, dass er die Rache vollzieht, aber sie verzichten damit selber darauf, die Rache zu vollziehen. Also man könnte auch sagen, Rachepsalmen sind gerade eine Vorbeugung gegenüber dem Impuls, selber das Schwert zu zücken und loszuziehen.
Zum Beispiel, ja. Oder ich finde auch im Unser Vater, was mir selbst ein sehr wichtiges Gebet ist,
ja,
hat es diese Selbstzurücknahme stark drin. Das finde ich irgendwie charakteristisch.
Wo siehst du das?
Also eigentlich schon ganz beim Anfang, oder? Also unser Vater im Himmel.
Mhm.
Und dann kommt diese ganze Abfolge, oder? Geheiligt werde dein Name. Also es geht um dich, nicht um mich. Dein Reich komme, nicht das der anderen, die auch ein Reich aufbauen wollen.
Und mein kleines Königreich.
Genau, oder? Und mein kleines Königreich, das ich im Kopf habe. Dein Wille geschehe. Mhm. Also, ist ja klar, oder? Und das ist doch ein Gebet, das geht immer. Also gerade in der Situation, wo ich meine, dass ich jetzt weiß, was ich jetzt brauche, damit alles gerecht wird und fair wird, finde ich das einen der heilsamsten und größten Sätze, den man gegenüber Gott sprechen kann, wenn man sagt, dein Wille geschehe.
Ja.
Weil das schwingt doch schon immer mit, dieses Jesus-Wort, bevor er ans Kreuz muss, aber dein und nicht mein Wille geschehe.
Ja, ja.
Und das hat für mich etwas mit Hingabe zu tun, dass eben nicht resignativ ist, dass es sich nicht einfach aufgibt, dass nicht einfach quasi defätistisch sich aus der Sache rausnimmt, sondern das sagt, nein, ich stelle mich in diesen größeren Kontext.
Ja, ja. Auch ein Gebet, das hilft, wie so seinen Platz in der Welt wiederzufinden und auch von dieser auch zerstörerischen Illusion Abschied zu nehmen, das Universum würde sich um einem selber drehen. So.
Genau, und in dem Sinn würde ich aber immer sagen, es ist Beten, das uns demütig macht und wir müssen nicht erst demütig sein, um zu beten.
Ja, ja, sehr schön. Aha. Aber das Kindliche, lass mich das an den Schluss stellen, weil das ist wichtig, dass man hier das dann auch betont. Das Kindliche ist eben in diesem Gebet, in diesem Vater unser, trotzdem nicht nur drin, sondern ganz maßgeblich und formativ. Also es geht nicht darum, jetzt, weißt du, wenn wir sagen, so, das Universum dreht sich nicht um mich selber und ich anerkenne Gott und etwas, was größer ist als ich. Es geht nicht darum, jetzt einfach immer theologisch ganz korrekt seinen Platz einzunehmen, nein, sondern am Anfang steht unser Vater. Am Anfang steht
Nein, ich bin da viel radikaler als du.
Okay.
Ich sage, der theologisch korrekte Platz ist das Kindverhältnis zu Gott.
Ja.
Das ist der theologisch korrekte Platz.
Mhm.
Oder, und deswegen darf man dann auch wie ein Dreijähriger zetern und Mordio schreien und sagen, bring meine Gegner um. Und man kann aber auch ganz vertrauensvoll sagen, dein Reich komme.
Ja.
RefLab.
Wie ist es bei euch? Betet ihr auch noch und eher Stoßgebete, eher dann, wenn ihr ein Problem habt? Oder ist das sowas wie eine Daily Routine? Was denkt ihr über Beten? Geht es wirklich darin auf, dass wir uns dabei wie ein Kind an Gott wenden? Und was bedeutet das dann für das Gottesbild? Und wofür betest du? Und ist auch schon mal ein Gebet in Erfüllung gegangen und was, wenn nicht? Lass uns das alles miteinander teilen. Schreib uns entweder auf contact@reflab.ch oder du findest uns auf Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Webseite reflab.ch. Hinterlass eine Bewertung, abonniere unseren Podcast und wir hören uns schon ganz bald wieder, wenn es heißt, ich glaube nicht, dass...